Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute geht es um eine der bekanntesten Kampfformationen der Geschichte, den Schildwall.
Der Schildwall. Allein das Wort hat ja schon was Monumentales, oder? Man denkt sofort an diese Bilder. Krieger, die Schulter an Schulter stehen, Schilde überlappen, eine lebende Mauer aus Holz und Metall.
Und das war er im Kern auch. Eine der effektivsten Defensivformationen, die Wikinger und Normannen im frühen und hohen Mittelalter eingesetzt haben. Der altnordische Begriff war übrigens Skjaldborg.
Skjaldborg, richtig. Und wenn man sich das mal bildlich vorstellt, die Krieger standen wirklich eng beieinander, praktisch Schulter an Schulter. Und die Schilde, das waren diese typischen Rundschilde, wie die aus dem Gokstad-Fund, wurden so gehalten, dass die rechte Seite jedes Schildes die linke des Nachbarn überdeckte.
Das ergibt für Rechtshänder perfekt Sinn. Du hast quasi eine doppelte Schicht an den Überlappungsstellen. Ich habe das im Reenactment selbst erlebt und das ist erstaunlich, wie stabil sich das anfühlt, wenn die Formation steht.
Und die Schilde selbst waren ja keine kleinen Dinger. Archäologische Funde zeigen Durchmesser von 80 bis 100 Zentimetern, meist aus Lindenholz gefertigt.
Lindenholz war ideal. Leicht genug, um den Schild stundenlang zu halten, aber absorbiert Schläge gut. Vielleicht 3 bis 4 Kilo pro Schild. Das klingt erstmal nicht viel, aber nach einer halben Stunde im Wall merkst du jeden einzelnen Gramm.
Und trotzdem hielten diese Formationen teilweise stundenlang. Das berühmteste Beispiel ist wohl...
Du meinst Hastings?
Ja, die Schlacht bei Hastings 1066. Die Angelsachsen unter Harold Godwinson hatten ihren Schildwall auf dem Senlac-Hügel aufgestellt. Eine erhöhte Position, klug gewählt. Die Normannen unter Wilhelm kamen mit Reitern, Bogenschützen, Infanterie und konnten den Wall zunächst nicht durchbrechen.
Viele Pfeile wurden vom Schildwall abgefangen, aber Treffer in Lücken und ungeschützte Stellen gab es trotzdem. Die Quellenlage ist dann nicht eindeutig. Die Reiter verloren im Anstieg an Schwung. Stundenlang hielt die Formation. Das belegt, wie effektiv diese Taktik war, wenn sie richtig eingesetzt wurde.
Aber, und das ist das Spannende, es gab auch klare Schwächen. Und an diesem Punkt kommen moderne Experimente ins Spiel.
Die sind wirklich aufschlussreich. Forscher und Reenactment-Gruppen haben versucht, den Schildwall praktisch nachzustellen, um zu verstehen, was funktioniert hat und was nicht.
Und dabei kam raus, dass ein dünner Wall, also nur eine
Reihe tief?
Eine Reihe, exakt. Dass der auf dem Schlachtfeld wohl nicht lange standgehalten hätte. Erst mit 2 oder mehr Reihen wurde die Formation wirklich stabil.
Das macht Sinn. Die hintere Reihe stützt, kann mit Speeren durch Lücken stechen und wenn vorne jemand fällt, rückt sofort Ersatz nach.
Und was letztlich zum Zusammenbruch führte, Erschöpfung war zentral, aber oft war es eine Mischung aus Müdigkeit, Flankenbedrohung, Verlusten und moralischem Druck. Die Krieger waren irgendwann einfach am Ende ihrer Kräfte.
Das ist so ein Detail, das man erst versteht, wenn man es selbst ausprobiert hat. Im Reenactment merkst du nach 10 Minuten intensivem Schildkampf, wie die Arme brennen. Jetzt stell dir das über Stunden vor, in voller Ausrüstung, mit echtem Adrenalin.
Und diese körperliche Erfahrung ist der Schlüssel, um die Taktik wirklich zu verstehen. Der Schildwall war eben mehr als nur nebeneinander stehen und hoffen.
Es war Taktik, Disziplin und ja, auch ein Stück Psychologie. Und darüber sprechen wir gleich. Was diese Experimente so spannend macht, ist die Frage nach dem Warum. Klar, ein dünner Schildwall hält nicht, aber warum genau macht die Tiefe so einen Unterschied?
Das ist der Punkt, an dem es technisch wird.
Wenn du nur eine Reihe hast, trägst du das gesamte Gewicht des Kampfes alleine. Jeder Schlag gegen deinen Schild, jeder Stoß, das geht direkt in deine Arme, deine Schultern. Aber mit einer zweiten Reihe hinter dir passiert etwas Entscheidendes. Die drücken von hinten gegen dich.
Also nicht nur moralische Unterstützung, sondern buchstäblich physischer Druck.
Physischer Druck, der dich stabilisiert. Du wirst nicht so leicht zurückgedrängt. Und die hintere Reihe kann mit Speeren über die Schultern der Vorderleute stechen. Du hast plötzlich mehr Waffen, die nach vorne wirken, ohne dass die Formation an Dichte verliert.
Plus, wenn vorne jemand fällt oder erschöpft ist, rückt sofort jemand nach. Der Wall regeneriert sich praktisch selbst.
Und hier kommt ein Detail ins Spiel, das oft übersehen wird. Der Schildbuckel. Diese halbkugelförmige Metallkalotte in der Mitte des Schildes.
Aus Eisen gefertigt, Bronze kennt man eher aus der Völkerwanderungszeit, also Jahrhunderte früher. Der schützt nicht nur die Hand dahinter, sondern verstärkt den ganzen Schild strukturell. Wenn Schläge auf das Zentrum treffen, verteilt der Buckel die Wucht.
Und im Schildwall ermöglicht er erst, dass die Schilde wirklich eng überlappen können. Im Reenactment nutzt man oft die Idee, dass die Buckel quasi ineinander greifen. Ob das historisch so war, wissen wir nicht sicher. Aber es macht die Linie stabiler als lose aneinandergereihte Bretter.
Im Reenactment merkt man das sofort. Mit einem Schild ohne ordentlichen Buckel fühlt sich die Formation wackeliger an.
Instabil. Der Buckel ist das Herzstück. Aber, und das ist die eigentliche Erkenntnis aus den Experimenten, selbst mit perfekter Ausrüstung und optimaler Tiefe war dann noch ein Faktor, der alles dominierte.
Die Erschöpfung.
Die Erschöpfung. Und das ist nicht trivial. In den Tests hat man gemessen, wie lange Formationen ihre Struktur halten konnten. Der dünne Wall brach nach Minuten zusammen. Der tiefere hielt deutlich länger, aber auch er kollabierte irgendwann.
Nicht, weil die Taktik versagte, sondern weil die Menschen am Ende waren.
Das ist der entscheidende Punkt. Stell dir vor, du hältst einen Schild von 3-4 Kilo. Mit angewinkeltem Arm, dicht am Körper, Stunde um Stunde. Dazu die Rüstung, der Helm, die Anspannung. Die Experimente zeigten, dass es nicht der feindliche Angriff war, der Schildwelle brach. Es war der eigene Körper, der aufgab.
Das erklärt auch, warum in historischen Quellen oft von Pausen die Rede ist. Beide Seiten zogen sich zurück, verschnauften und dann ging es weiter. Das war keine Höflichkeit, das war physische Notwendigkeit.
Und dann ist da noch das Problem mit der...
Du sprichst die Flankierung an!
Je tiefer die Formation, desto mehr Männer stehen in der Mitte. Aber die Flanken, die Enden des Walls, die werden nicht automatisch stärker. Im Gegenteil. Wenn der Feind seitlich angreift, kann er die ganze Tiefe umgehen.
Deswegen war Geländewahl so kritisch. Kommandeure suchten sich Positionen, wo natürliche Hindernisse die Flanken schützten. Ein Sumpf auf der einen Seite, ein steiler Abhang auf der anderen.
Im Reenactment simulieren wir das manchmal mit markierten Zonen. Und selbst da merkst du, wie verletzlich diese Punkte sind. Ein Durchbruch an der Flanke und die ganze Formation löst sich auf.
Es war also immer ein Abwägen. Mehr Tiefe für Stabilität, aber größere Gefahr an den Seiten. Der perfekte Schildwall existierte nicht, nur der bestmögliche für die jeweilige Situation.
Und das finde ich das wirklich Aufschlussreiche an diesen Experimenten. Sie machen deutlich, dass es keine Wunderwaffe war. Der Schildwall funktionierte, weil Menschen ihn mit Disziplin, Ausdauer und kluger Planung am Leben hielten.
Die beste Formation nützt wenig, wenn man sie am falschen Ort aufstellt. Kommandeure wussten das. Die Geländewahl konnte entscheidend sein, manchmal wichtiger als man denkt, aber eben nur ein Faktor neben Truppenstärke, Qualität und Führung.
Das klingt logisch, aber wie genau hat das funktioniert? Man konnte ja nicht immer wählen, wo gekämpft wurde.
Nicht immer, aber oft genug. Erfahrene Heerführer suchten sich gezielt Positionen, die ihre Schwächen minimierten. Ein Hügel zum Beispiel, der bietet gleich mehrere Vorteile.
Die Übersicht ist besser, das ist klar. Du siehst, was der Feind macht, wo er sich sammelt.
Und du zwingst ihn, bergauf anzugreifen. Das klingt nach einer Kleinigkeit, aber stell dir vor, du trägst Waffen, ein Schild, vielleicht Kettenhemd. Jetzt rennst du auch noch bergauf gegen eine Linie von Schilden, die von oben auf dich drückt. Das ist zermürbend, bevor der eigentliche Kampf überhaupt beginnt.
Bei Hastings war das ja exakt die Situation. Die Angelsachsen auf dem Hügel, die Normannen mussten rauf.
Und sie haben stundenlang versucht, diesen Schildwall zu brechen. Der Hang hat die normannischen Reiter ausgebremst, die Pferde verloren an Schwung. Ohne diese erhöhte Position hätte die Schlacht vermutlich ganz anders ausgesehen.
Was ist mit den Flanken? Ein Hügel schützt ja nicht automatisch die Seiten.
Deswegen suchten kluge Kommandeure nach natürlichen Barrieren. Ein Sumpf auf der einen Seite, ein Fluss auf der anderen und plötzlich kann der Feind dich nur noch frontal angreifen.
Das reduziert die Angriffsfläche massiv. Du brauchst weniger Männer, um die Formation zu halten, weil du weißt, von wo der Druck kommt.
Das ist im Grunde klassisches Ressourcenmanagement. Du nutzt das Gelände als zusätzlichen Verteidiger, der nie müde wird.
Aber was, wenn man selbst angreifen musste? Der Schildwall ist ja primär defensiv.
Dafür haben die Wikinger etwas Besonderes entwickelt, die...
die Eberschnauze.
Die Eberschnauze, ja. Svinföking im Altnordischen, wörtlich Schweineformation. Der Name allein ist schon ein Statement.
Weil der Eber für Wildheit und Kampfkraft stand?
Und für Durchschlagskraft. Die Formation war ein Keil, dreieckig mit der Spitze nach vorne. An der Spitze standen die erfahrensten, am besten gerüsteten Krieger. Die sollten den gegnerischen Schildwall an einem Punkt durchbrechen.
Und dahinter wurde die Formation breiter, Reihe für Reihe. Wie ein Pfeil, der sich ins Fleisch bohrt und dann aufspreizt.
Das Bild trifft's. Nach modernen Rekonstruktionen waren die Flanken vermutlich mit Speerträgern besetzt. Die hätten gegen Kavallerieattacken kontern können. Und was interessant ist, Familien und Stammesangehörige standen wohl nebeneinander. Zumindest deuten spätere Quellen darauf hin.
Das stärkt den Zusammenhalt. Du kämpfst nicht nur für dich, sondern für deinen Bruder neben dir.
Und du fliehst nicht so leicht, wenn dein Vater hinter dir steht. Die soziale Bindung war Teil der Taktik.
War die Formation effektiv? Oder mehr Theorie als Praxis?
In Demonstrationen und, im modernen Reenactment zeigt sich, dass der Keil funktioniert. Der Druck konzentriert sich auf einen Punkt und wenn der nachgibt, ist die Linie gebrochen.
Aber es gab einen Haken, oder? So eine aggressive Formation muss Schwächen haben.
Zwei große Schwächen, ja. Erstens die Flanken. Weil die Formation nach vorne ausgerichtet ist, sind die Seiten, ich würde sagen, verletzlich, fast offen. Wenn der Gegner nicht bricht und stattdessen die Flanken umgeht, wird es kritisch.
Und zweitens?
Der Schockmoment. Die Eberschnauze war für den sofortigen Durchbruch konzipiert. Wenn sie nicht schnell durchkam, fehlte die Kraft für einen langen Kampf. Die Formation war ein Alles-oder-nichts-Manöver.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Das erklärt, warum nicht jede Schlacht mit einem Keilangriff begann. Das Risiko war enorm.
Interessanterweise wurde die Erfindung der Svinföking in den Sagas dem Gott Odin zugeschrieben. Das zeigt, welchen Stellenwert diese Taktik hatte. Göttlichen Ursprungs quasi.
Ein göttliches Werkzeug für den Durchbruch. Das passt zur Wikinger-Mentalität. Wenn wir über Schilde reden, denken die meisten zuerst an Schutz. Aber das greift zu kurz. Ein Schild war im frühen Mittelalter so viel mehr. Er war ein Statement.
Du meinst die Bemalung?
Die Bemalung, die Form, die Symbole. Schilde konnten Status und Zugehörigkeit ausdrücken. Ob sie wirklich regelmäßig bei Festen und Versammlungen dabei waren, ist nicht sicher belegt. Aber sie waren definitiv ein Teil der Identität. Ein Zeichen für Clan und Status.
Wie ein Wappen, nur früher.
Früher und persönlicher, würde ich sagen. Die Motive auf Wikinger-Schilden waren nicht standardisiert wie spätere Heraldik. Man stellt sich gerne Drachen, Wölfe, Raben vor. Das kennen wir aus Sagas. Archäologisch belegt sind aber eher einfache geometrische Muster.
In den Sagas war der Drache besonders beliebt. Und auf Schiffen sieht man das auch real. Denk an die Drachenköpfe auf den Langschiffen. Die sollten den Feind einschüchtern, bevor überhaupt ein Schwert gezogen wurde.
Und dann die Farben. Die berühmten Gokstad-Schilde um 900 nach Christus waren gelb und schwarz, also gerade nicht rot. Das ist übrigens einer der wenigen konkreten archäologischen Belege für Schildfarben, die wir haben. Aber die Wirkung war klar. Das war psychologische Kriegsführung.
Stell dir vor, du stehst einem Schildwall gegenüber. Dutzende Schilde, alle bemalt mit Drachen, Schlangen, Runen. Die Farben leuchten, die Krieger schlagen ihre Waffen dagegen. Das ist designt, um Angst zu machen.
Und gleichzeitig stärkt es den eigenen Zusammenhalt. Wenn du neben jemandem stehst, dessen Schild dieselben Symbole trägt wie deiner, das verbindet. Du kämpfst nicht allein. Du kämpfst für etwas Größeres.
Runen wurden auch verwendet, oder?
Runen, ja. Die waren nicht nur Schrift, die hatten magische Bedeutung. Bestimmte Runen sollten wohl Schutz bieten, den Mut stärken. Ob sie tatsächlich auf Schilden angebracht wurden, ist allerdings kaum belegt. Aber die Idee ist fast wie ein Gebet, das du mit dir trägst.
Und dann gibt's das heute sogenannte Valknut, drei ineinander verschlungene Dreiecke. Das kennen wir von gotländischen Bildsteinen wie Stora Hamas und vom Osebergschiff, wo es als Holzschnitzerei auftaucht, um 834 datiert. Ob es auf Schilden verwendet wurde, ist nicht belegt, aber im Reenactment wird's oft mit Odin in Verbindung gebracht, quasi unter dem Schutz des Allvaters.
Die Rundschilde der Wikinger waren dafür ideal, weil die große Fläche viel Raum für...
Also viel Platz für die Gestaltung.
Für Gestaltung, absolut. 80 bis 100 Zentimeter Durchmesser, das ist eine Leinwand. Aber diese Form hatte natürlich auch praktische Gründe. Der Rundschild schützt in alle Richtungen gleich gut, perfekt für den Fußkampf.
Und dann kam der Wandel. Im 11. Jahrhundert sehen wir immer mehr Schilde in Tropfenform, die sogenannten Normannenschilde.
Die kennt man vom Teppich von Bayeux.
Richtig. Und wenn man sich die Form anschaut, versteht man sofort, warum. Der Normannenschild ist länglich, schmal, läuft nach unten, spitz zu. Der schützt nicht mehr rundherum, der schützt gezielt von oben nach unten.
Weil die Normannen zunehmend vom Pferd aus kämpften.
Der berittene Kampf wurde wichtiger und wenn du im Sattel sitzt, brauchst du Schutz für deinen Oberkörper und, ganz entscheidend, für deine Beine. Die hängen am Pferd, ungeschützt. Der tropfenförmige Schild deckt exakt diesen Bereich ab.
Die Schildform folgt also der Kampfweise. Das ist logisch, wenn man drüber nachdenkt, aber auch bemerkenswert.
Die Wikinger kämpften primär zu Fuß, in Formationen wie dem Schildwall. Dafür war der Rundschild perfekt. Die Normannen setzten auf Kavallerie und brauchten dafür einen anderen Schild.
Das verdeutlicht, dass Waffen und Ausrüstung keine statischen Dinge waren. Sie entwickelten sich mit den Taktiken, mit der Art zu kämpfen. Der Schild erzählt die Geschichte seines Trägers.
Und seiner Zeit. Ein Rundschild mit Drachenmotiv sagt dir, hier kämpft jemand zu Fuß in enger Formation, der seinen Feind einschüchtern will. Ein Normannenschild sagt, hier kommt ein Reiter, schnell und mobil.
Die Form und Gestaltung geben wirklich Aufschluss über die Denkweise der Kämpfer. Der Schild war nie nur Schutzwaffe, er war Kommunikation.
Kommunikation mit dem Feind, mit den eigenen Leuten, sogar mit den Göttern. Jedes Symbol, jede Farbe hatte Bedeutung. Was ich an diesem Thema so schätze, der Schildwall verdeutlicht, dass Geschichte nicht nur aus Daten und Namen besteht. Es geht um Menschen, die Entscheidungen treffen mussten.
Und diese Experimente machen das alles greifbar. Wenn man selbst diesen Druck spürt, die schiere Anstrengung, die Formation zu halten, da dann versteht man plötzlich, was diese Krieger physisch durchgemacht haben.
Das ist der Wert solcher Rekonstruktionen. Du kannst 100 Bücher lesen über Erschöpfung im Kampf, aber wenn du es am eigenen Körper erlebst, wird aus abstraktem Wissen echtes Verständnis.
Und das gilt nicht nur für den Schildwall. Die Frage, warum Schilde so aussahen, wie sie aussahen, warum bestimmte Taktiken funktionierten und andere nicht, das alles öffnet ein Fenster in die Gedankenwelt mittelalterlicher Soldaten.
Menschen, die mit den Mitteln ihrer Zeit das Beste aus ihrer Situation gemacht haben, die Materialien nutzen, die verfügbar waren, die Formationen entwickelten, die zu ihren Waffen passten.
Der Schild ist dabei fast so etwas wie ein roter Faden durch die Geschichte. Von den frühen Wikingern mit ihren bemalten Rundschilden bis zu den Rittern des Hochmittelalters. Er war immer dabei.
Er hat sich verändert, angepasst. Vom Rundschild zum Tropfenschild, vom Fußkampf zum berittenen Kampf. Aber die Grundfunktion blieb: Schutz bieten und gleichzeitig...
Es ging darum, Identität zu zeigen.
Identität zeigen. Der Schild war nie nur ein Stück Holz mit Metallbeschlägen. Er war Ausdruck dessen, wer du warst und wofür du kämpftest.
Das finde ich das Spannende an solchen Themen. Man fängt mit einer Frage an. Wie funktionierte eigentlich so ein Schildwall? Und endet bei Fragen über Kultur, Psychologie, menschliche Ausdauer.
Und es gibt noch so viel mehr zu entdecken. Wikinger, Normannen, Ritter. Jede Epoche hat ihre eigenen Geschichten, ihre eigenen Taktiken, ihre eigene Ausrüstung.
Wer jetzt Lust bekommen hat, tiefer einzutauchen, auf dem Battle Merchant Blog gibt es jede Menge weitere Artikel zu historischen Themen. Von Waffen über Rüstungen bis hin zu Alltagsgegenständen, da findet sich für jeden Geschichtsinteressierten etwas.
Und natürlich auch das passende Equipment, wenn man selbst mal in einem Schildwall stehen möchte. Aber das ist eine andere Geschichte.
Für heute sagen wir danke fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam in die Geschichte eintauchen. Macht's gut!
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.